Ich habe danach versucht, es trocken zu föhnen. Dadurch ist die Tastatur geschmolzen. Ja gut, ich meine, ich hatte auch selbst schon ein paar andere Cocktails getrunken, die ich nicht ausgekippt hatte. Da war dann natürlich, da war das schwierig alles.
Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 415. Lukas und Roman sprechen zu euch an diesem Freitag. Wir haben einen Tag abgewartet und sind außerhalb unseres üblichen Veröffentlichungsintervalls gekommen, weil ja gestern Abend Apple Quartalszahlen vorgelegt hat. Darum soll es auch gleich gehen. Und davor gibt es noch eine kurze Exkursion zu Apples Energiesparoption. Bei iOS 26 ist es ja mittlerweile, man kann ja, wenn dieser Akku-Dings auf 20% runterfällt, wird ja dann angeboten, dass man mit einem Klick gleich den Stromsparmodus anmachen kann. Hab ich nie gemacht tatsächlich, ist offenbar auch keine so gute Idee, weil dann kann es nämlich übel enden, oder?
Also die Funktion, die gab es doch vorher schon, dass bei 20% das angeboten wird. Aber ja, also es kann übel enden. Mir hat ein Kollege gerade jetzt wirklich vor 10 Minuten geschrieben, er hätte den Stromsparmodus aktiviert auf seinem iPhone 16 Pro. Also er hat eine Generation hinter dem neuesten. Und als Folge verlor er die Berechtigungen für Apps, die Kamera, den Kamerazugriff, die AirPods wurden disconnected und die Widgets funktionieren nicht mehr. Was ist denn das? Und bist du dir sicher, dass das am Stromsparmodus hängt? Aber er war wohl, also es ist direkt nach dem Aktivieren sozusagen, ist das iPhone mehr oder weniger wie rausgesprungen, kaputt gegangen mehr oder weniger. Also das fand ich schon extrem. Ich habe ihm angeboten, ich lese das doch einfach gleich mal vor im Podcast. Habt ihr sowas beobachtet? Er meinte übrigens, dass unter iOS 26 allgemein sein iPhone ziemlich unter die Räder gekommen ist und das bei einem ein Jahr alten Gerät ist schon irgendwie kein gutes Feedback. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Meines läuft wirklich sehr gut, tadellos. Aber es ist halt auch das 17 Pro. Ich weiß nicht.
Ja, ich habe ja ein 14 Pro Max noch hier zu liegen. Da, auf dem läuft es auch okay. Ja, muss man schon sagen.
Mhm. Aber das ist ja wirklich ein Schockmoment und der ist technisch sehr versiert.
Ja,
aber ich würde sagen, auf unser beider Niveau. Und er hat auch gesagt, so das Standard-Troubleshooting hat alles nichts gebracht. Also irgendwie Hardware-Reset und so.
Oh,
also krass, wirklich wild.
Und also er konnte es auch nicht wieder, die Berechtigung nicht wieder herstellen über die Einstellung oder wie?
Ja, das ist wirklich so frisch. Ich bin jetzt da bei iMessage mit ihm mal in Kontakt. Ich kann Live-Updates geben, wie das sich unfoldet, dieses Breaking-Event. Ja, also aufpassen, wenn ihr den Stromsparmodus aktiviert.
Ja.
Es kann böse enden.
Übrigens,
in der Regel tut es das wohl nicht.
Du hast wohl recht, es gab ganz früher gab es doch schon diese Option, bevor es die Dynamic Island gab, glaube ich, dass du bei 20% konntest du das wegklicken. Als das noch eine Bannermeldung war, eine Pop-Up-Meldung war, da gab es dann entweder Stromsparmodus machen oder wegklicken. Und seit es die Island gibt, wurde ja immer nur kurz oben angezeigt, 20%. Und jetzt ist neu
so dieses,
jetzt kannst du wieder mit einem Klick Stromsparmodus anmachen. Und jetzt weiß ich auch, dass ich mich davon, ich habe das noch nie gemacht, aber jetzt werde ich mich noch mehr davon fernhalten. Das war krass.
Ja, der Stromsparmodus bringt schon einiges auf neueren Geräten. Das habe ich hier ja hoch und runter schon erklärt. Gerade auf meinem 15 Pro, ich konnte da wirklich so viel rausholen. Und eine Sache ist ja bei macOS wirklich neu. Da gibt es jetzt ja diesen Energiesparmodus oder diesen überarbeiteten Energiemodus mit Leistung reduzieren. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert. Ich gedenke es auch nicht zu tun, weil meines eh schon in den Knien ist. Nun gut, legen wir mal los mit Hörerpost, bevor wir dann zu den Quartalszahlen kommen. Eigentlich nur zwei E-Mails, die ich mir rausgesucht habe, der Kompaktheit halber. Ist noch halbwegs deutsch, ja. Also wir beginnen mit dem Ralf aus Niederösterreich. Vielen Dank fürs Zuhören, mein österreichischer Kollege. Ich möchte gerne meine Meinung zu drei Punkten der letzten Sendung kundtun. Wir gehen hier jetzt vor allen Dingen auf zwei ein, um das Ganze effizient zu halten. Zu AppleCare Plus, da hatten wir ja diskutiert, lohnt sich das? Ich bestelle AppleCare immer dazu, egal was es ist. Das macht bei den doch teuren Geräten eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der Kosten aus. Und wenn mal was passiert, gut. Außerdem geht es auch um den erweiterten Support. Beim Mac ist das schon sehr praktisch, wenn man auch nach 2,5 Jahren ohne Probleme beim Support anrufen kann und man Hilfe bekommt. Mit Versicherungen habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Mein erstes MacBook 2010 habe ich bei MediaMarkt gekauft und habe mir so eine Versicherung einreden lassen. Ja, wer kennt's nicht? Im Endeffekt habe ich dann irgendwann doch auch ein AppleCare dazu gekauft. Gerade als Mac-Neuling war das praktisch, öfter den Support zu kontaktieren. Wir lassen das mal so stehen, glaube ich. Zum fehlenden Netzteil, das fand ich interessanter, weil da haben wir mehrere Zuschriften bekommen, die, wie das für unsere Hörer üblich ist, aus unterschiedlichen Sichtweisen auf das Problem blicken. Nämlich der dritte Punkt, fehlendes Netzteil beim neuen MacBook Pro mit M5-Chip. Ich kann die Aufregung nicht verstehen. Das MacBook Pro M5 ist um 100 Euro günstiger als das Vorgängermodell. Das 70 Watt USB-C-Netzteil von Apple kostet 65 Euro. Wer ein Netzteil braucht, spart somit immer noch unterm Strich. Ich benötige ein Netzteil nur auf Reisen und da verwende ich das Netzteil vom MacBook Pro 2018. Das ist einigermaßen kompakt und reicht zum Laden im Bahn-, Hotel- und Besprechungsräumen. Sonst verwende ich eine Docking Station. Im Büro wird es dann über den USB-C-Anschluss vom Monitor geladen. Das Netzteil würde somit eigentlich nur herumliegen. Das sind, glaube ich, Argumente, die man schon auch verstehen kann und ich sag mal, die sind nicht schlecht und Apple würde wahrscheinlich auch so argumentieren.
Ganz sicher.
Es geht mir ja ähnlich. Also ich brauche das Netzteil auch ganz selten, weil ich einfach genügend USB-C habe und am Monitor lädt das Ding auch auf. Der Martin sieht es anders. Der hat kommentiert auf apfelplausch.de. Moin Roman, moin Lukas. Beim weggelassenen Netzteil für das MacBook Pro bin ich voll bei euch. Zumal es ja immer ein erstes Mal gibt, bei dem jemand, der noch keinen Laptop besaß, sich vielleicht ein MacBook kauft und dann kein Netzteil hätte. Auch beim MacBook Air sehe ich noch einen Laptop. Grundsätzlich sind das Computer, die selbstständig arbeiten und auch betrieben werden sollen. Allerdings sollte man nicht unerwähnt lassen, dass das MacBook Pro 100 Euro Preisnachlass erfahren hatte. Also, da ist er.
Ja, das hat der Doktor auch schon angemerkt. Das ist ja auch alles schön und gut, ja. Das Ding ist halt, was.
Also, ich glaube, dieses Argument, dass die sozusagen die Apple-Neulinge, was die davon halten, ich habe dazu eine kleine Anekdote, nämlich im Bekanntenkreis auch mitbekommen, dass jemand seit ganz langer Zeit zum ersten Mal zum iPhone gewechselt ist und so in dieses Apple-Universum reingestürzt hat. Jetzt kommt ein MacBook, jetzt kommt die Apple Watch, also funktioniert tadellos der Ökosystemgedanke. Aber er hat halt so schnell so viele Klischees sozusagen bestätigt bekommen, zum Beispiel eben dieses Netzteil, wo er gesagt hat, es ist eine absolute Frechheit eigentlich. Aber trotzdem funktioniert. Also es ist nicht so, dass er sich deswegen das nicht kauft, sondern einfach seine Perception der Marke, so wie er auf Apple blickt. Das ist einfach negativ und er schäumt sozusagen wortwörtlich. Aber es ist nicht so, dass es ihn jetzt vom Kauf abhalten würde. Ich glaube, wenn man auf die Verkaufszahlen blickt und auf die Quartalszahlen, dann ist das wahrscheinlich Usus.
Ja, also es ist ja nicht so, dass das auch, also ich sehe das jetzt schon kommen, das wird wie bei den diversen anderen Malen, wo Apple sowas gemacht hat, ähnlich sein. Die anderen Hersteller werden das adaptieren und irgendwann hast du halt ein Problem. Also weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl von USB-C-Netzteilen, die in den Haushalten sind und es wird nicht ausbleiben, dass die Leute sich irgendwann gezwungen sehen, zusätzliche Netzteile zu kaufen. Das ist eventuell ein gutes Geschäft für Zubehörhersteller wie Anker oder Belkin oder sonst irgendwas. Und es ist vielleicht auch rein ökonomisch nicht völlig schlecht für den einzelnen Verbraucher, weil die durchaus günstiger sind und häufig auch gleich gut, manchmal sogar besser als die original mitgelieferten Netzteile. Allerdings macht halt das Produkt komplizierter und weniger out of the box ready. Und das ist etwas, ich weiß noch, wo es damals, vor etlichen ewigen Zeiten, in den Zeiten der PC-Dinosaurier, konnte man sich ein Notebook kaufen. Da war ein Modem eingebaut, ein 56K-Modem, und im Paket war auch zusätzlich noch so ein Ding, so ein Kabel, um es quasi an der Telefondose zu stecken. Das war insofern einfach großartig, weil man das, du hattest definitiv mehr Freiheit, Sachen zu tun, auf die man sich vorher noch gar nicht so vorbereitet. Gut, es gab kein Wi-Fi in dem Sinne, das ist alles ein bisschen, das hinkt ein bisschen. Aber was ich halt meine ist, die Leute werden irgendwann, die nächsten Jahre, wird häufiger der Fall sein, dass Leute sich ein Notebook irgendwo rausholen, die eventuell sind sie unterwegs und müssen sich ganz spontan eins besorgen, sitzen dann im Hotel und ärgern sich, dass sie kein Netzteil mitgekauft haben oder so. Also, ja, und es ist das, was der Hörer auch geschrieben hat, der First Computer oder so, also da wird man dann sich dann immer erstmal eindecken müssen. Ja, nicht nur der erste Apple-Nutzer, aber oder neue Apple-neue Nutzer, sondern allgemein. Wenn man einsteigt in die Nutzung der elektrischen Geräte, auch Smartphones, das ist ja schon längst so, am Anfang wird man, jemand, der jetzt quasi junge Erwachsene, die sich anfangen mit Technik einzudecken, die werden sich erstmal auch mit Netzteilen eindecken müssen. Also,
ja, aber da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass die Gesellschaft in einem ganz, ganz, ganz großen Teil mittlerweile so weit ist, dass das jetzt nicht zur Komplexität beiträgt, würde ich behaupten. Wir sind ja nicht irgendwie 1998, als der iMac das Personal Computer Zeitalter eingeläutet hat, sondern einfach viel, viel, viel weiter, wenn jede Großmutter auf WhatsApp ist. Und das meine ich absolut positiv, das ist ja gut so. Ich denke da an meine Großmutter, ich glaube, die würde dann eben auch ein Ladegerät einfach dazu kaufen, wenn man ihr sagen würde, das liegt nicht bei.
Wenn man es ihr sagen würde,
da gar nicht drüber, würde da gar nicht drüber nachdenken erstmal. Aber es ist halt wirklich so, Apple setzt diese Standards. Apple ist ein Killer von solchen Standards, weil es einfach die einzige Firma ist, bei der man sowas einfach durchgehen lässt. Ja, also die anderen, die müssen Freudentänze machen, wenn Apple den nächsten Industriebranchenstandard killt, denn den können sie in einem Jahr nachziehen. Und das ist auch genau das, was der Kollege aus dem Bekanntenkreis gesagt hat, der aufs iPhone gewechselt ist. Naja, er sieht keinen Unterschied mehr. Samsung hat angefangen, keine austauschbaren Akkus mehr zu verbauen. Dann ist die Kopfhörerbuchse weggefallen. Dann kommt jetzt sowas wie, dass das Netzteil nicht mehr beiliegt. Also man macht alles nach und dazu kommt eine Software, die auch immer sozusagen dich mehr in dieses Ökosystem lenkt. Also wo ist da noch der Unterschied? Dann kann ich mir ja gleich ein Apple kaufen. Das war so seine Analyse, fand ich sehr spannend übrigens. Und naja, so ist das eben mit den Netzteilen auch.
Okay, ein Elend. Für einige ist es ein Elend, für andere ist es kein Drama. Wir gehen weiter
zu den Quartalszahlen.
Eine beeindruckende Sache da, diese Zahlen irgendwie.
Ja, die Börsianer waren zuerst ganz aus dem Häuschen. Heute ist das aber wie ein Turm wieder in sich zusammengebrochen, dieser Überschuss an Käufen. Wir gehen das mal etwas schneller durch, weil es ist ja nicht das spannende Quartal. Es ist ja eigentlich eher, hat man auf den Quartalscall dann gehofft und auf Tim Cooks Aussagen, wie er denn das nächste Quartal sieht, also das berühmte Dezemberquartal. Und ganz kurz, wie ist es jetzige gelaufen? Das Q4, das ja immer das ist vor dem ganz spannenden, fetten Gewinn bei Apple im Q1. Earnings per Share hat Apple einen Gewinn, also pro Aktie von 1,85 Dollar. Geschätzt waren 1,77 Dollar. Da liegt man darüber, genauso wie beim Umsatz. Zwar nur knapp, das wurden 102,47 Milliarden und geschätzt wurden 102,24 Milliarden Dollar. Der iPhone-Umsatz lag unter den Erwartungen. Und zwar ziemlich deutlich, mit knapp 49 Milliarden Dollar und geschätzt wurden 50,2 Milliarden. Sehr ähnlich mit den Schätzungen waren Mac- und iPad-Umsatz, jeweils 6,9 Milliarden Dollar. Deutlich über den Erwartungen der Umsatz aus anderen Produkten mit 9,1 Milliarden Dollar. Geschätzt wurden hier 8,49. Und genauso bei den Services, auch der Serviceumsatz 28,75 Milliarden, geschätzt wurden 28,17 Milliarden. Bedeutet, ja, solides Quartal, aber jetzt auch, wenn man den iPhone-Umsatz sich anschaut, der unter den Erwartungen lag, jetzt irgendwie nicht zum Freudensprung sozusagen animierend. Aber dann geht es ja um das nächste Quartal und da wurden Analysten von LSEG befragt und die rechnen mit einem Umsatz von 132,3 Milliarden US-Dollar im Dezemberquartal und einem Gewinn je Aktie von 2,53 US-Dollar. Und Apples eigene Prognosen übertreffen diese Erwartungen noch. Bei einem Wachstum von 11% gegenüber dem Vorjahr geht man von einem Umsatz aus von 137,97 Milliarden US-Dollar in einem, ich hätte fast gesagt, F-Quartal. Das wäre schon krass. Also ich bin mal gespannt, wenn Sie das auch wiederum noch übertreffen können. Und wir kennen Apple, die schätzen eher, ja, wenn dann untere Kante. Das wäre schon krass. Tim Cook hat das starke Vertrauen in diese Prognose begründet mit der Resonanz der iPhone 17 Modelle. Die kommen außergewöhnlich gut an. Er hat gesagt, off the charts. Ja, mein Lieblingsfloskel. Und hat dann sogar gesagt, irgendwie, dass die Besucherzahlen in den Apple Stores so stark angestiegen sind. Naja, okay, kann sein. Sie spüren jedenfalls weltweit eine große Begeisterung.
Ja, also das, genau, das wurde gesagt, auch in späteren Interviews. Dieses iPhone 17 Lineup läuft sehr stark. Gerade das Basismodell läuft sehr stark. Also es ist grundsätzlich erstmal dieser Trend, der Trend der letzten Jahre setzt sich fort. Die Pro-Modelle sind sehr stark nachgefragt. Aber die Aufwertungen, die Apple vorgenommen hat am Basismodell mit Promotion und so, das wirkt sich aus. Dieses Mal hat man ein starkes und ein sehr starkes Modell. Das ist auf jeden Fall herauszuheben. Allerdings auch ein sehr schwaches Modell. Das ist nämlich das iPhone Air. Wir hatten das, die Kollegen werden das schon gesagt haben, Apple hat die Produktion des iPhone Air wohl gedrosselt. Da gab es mehrere übereinstimmende Medien- und Zuliefererkettenberichte, deutlich gedrosselt. Michi Ku von TF International Securities hat da sogar, ist so weit gegangen und hat gesagt, das iPhone Air-Geschäft ist sozusagen zum Erliegen gekommen oder es ist mehr oder weniger tot oder bei Null fast oder so. Also er hat sich da ziemlich energisch, ziemlich deutlich ausgedrückt für seine Verhältnisse. Und das ist insofern schon spannend, weil das ist das zweite Mal, also Apple es scheint sehr schwierig zu sein, vier Modelle zu launchen und vier erfolgreiche Modelle zu launchen. Wir kommen da später noch zu, die Folgen, die Konsequenzen, die zeichnen sich angeblich ab. Aber vier Modelle kann man anscheinend nicht gleichzeitig in den Markt bringen und für alle Rekordabsatzzahlen erzielen. Ja. Apple hat das ja, das Plus-Modell war erst ein großgezogenes iPhone ohne sonstige Alleinstellungsmerkmale, wird nicht genommen. Das Air soll jetzt stylisch, stylo-milo-fancy sein, wird auch nicht genommen. Übrigens, heute ist ein Test-Review-Bericht auf Apple-Page erschienen zum iPhone Air. Könnt ihr mal euch reinlesen, wenn ihr wollt. Und iPhone Air war auch ein Thema von, wo Tim Cook zu befragt wurde von CNBC. Der hat natürlich den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, ja, was ist denn mit dem iPhone Air? Und dann hat Tim Cook gesagt, was Apple-Vertreter häufiger mal gesagt haben, wenn sie zu einzelnen Produkten angesprochen werden, wieso es denn keine konkreteren Daten gibt, wie sich dieses und jenes verkauft hat, hat er gesagt, ja, also wir schlüsseln das nicht nach Modell auf, weil das nämlich keinen Sinn mache. Und später dann, als der Moderator insistiert hat, hat er irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich weiche der Frage jetzt durchaus aus oder so.
Ja, also er windet sich hier, er will keine Aussage treffen. Aber das Spannende ist ja immer, was Tim Cook nicht sagt. Denn das, was er sagt, ist ja durchaus so wie die ganzen Apple-Leute eben, das kann man kaum was herauslesen, aber das, was er nicht gesagt hat zum Beispiel ist, das iPhone Air läuft fantastisch oder wir haben damit so tolle Nutzergruppen erschlossen, das hätte er nämlich an anderer Stelle gesagt, wenn es gut gelaufen wäre. Also daran kann man schon erkennen, das Ding läuft offensichtlich vielleicht schlechter, als man sich gedacht hätte oder jetzt man ist nicht so zufrieden damit. Man hätte das garantiert ins Schaufenster gestellt, wenn es gut laufen würde. Garantiert. Und das hat man nicht gemacht. Man hat so auch nicht auf die Frage eben reagiert. Also das ist eigentlich immer in den Quartalszahlen viel spannender ist, was Apple nicht sagt. Da kann man das herauslesen, wie es wirklich läuft.
Ja, übrigens auch bei der die Produktionskappung des iPhone Air ist vielmehr so eine Produktionskapazitätsverlagerung, weil es wurden nicht nur beim Air Produktionseinheitenkontingente gekappt, sondern bei den anderen Modellen, die quasi aufgestockt. Da wurde nachbestellt. Da hat Apple ein paar Millionen dazugepackt. Weil man festgestellt hat, dass Air kann man schlecht losschlagen, aber die anderen Modelle laufen umso besser. Also unterm Strich kann Apple mit dem iPhone-Geschäft zufrieden sein, was sich ja auch daran zeigt, an diesen Ausblicken allenthalben, dass ja, das stärkste Weihnachtsquartal aller Zeiten ins Haus stehen könnte.
Ja, wir werden dem dann auf den Zahn fühlen, wenn wir die Zahlen haben, wahrscheinlich in circa 3 Monaten. Gut, soweit zu den Quartalszahlen und als Apple-Anleger dürft ihr euch freuen. Die Aktie ist ja in den letzten Tagen schon großartig gestiegen. Jetzt der heutige, also nachbörslich, war das Teil 5% im Plus. Das ist jetzt heute wieder eingebrochen, aber es ist schon auf einem extrem soliden Niveau. Und es ist schon echt beeindruckend, was man Apple alles durchgehen lässt an der Börse und offensichtlich noch zutraut bei all dem, was man verschlafen hat in den letzten Jahren. Es geht einfach um dieses Smartphone. Wenn das läuft und Cash abwirft, dann läuft die Bude.
Wobei man auch sagen muss, es gibt eine andere Kennzahl, die in den letzten Tagen, die jetzt ein bisschen untergegangen ist. Der Services-Sektor, man weiß das, der ist schon seit Jahren ein stiller Umsatzriese und der knabbert jetzt erstmals an der 100 Milliarden Dollar Jahreserlösmarke. Das an sich ist auch schon eine unglaubliche Zahl. Dazu gehört natürlich aber auch wieder, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich da der Rufer in der Wüste bin, aber dieser Services-Sektor ist eben, der wird nicht hauptsächlich durch Innovation getrieben, sondern eben auch durch diese ganzen App-Store-Erlöse und viele Erlöse, die gar nicht innovativ sind, sondern im Grunde die Apple-Steuer sind. Aber ja, das fließt auch alles in Services rein und 100 Milliarden, also wenn man jetzt Apple zerschlagen würde und das Services Department ausgliedern würde, dann wäre das allein schon ein Großkonzern, ein mega großer Konzern.
Ja, einer der größten Firmen der Welt, ja. Und auch einer der wertvollsten, das ist extrem profitabel, die Software-Geschichten obendrauf. Ja, da hast du recht, stimmt. Es wächst ja trotzdem noch, also von Jahr zu Jahr, nicht mehr so ganz steil, wie das dazumal war, aber das stimmt, da hast du schon recht, das ist so etwas, was man sich herangezüchtet hat und mittlerweile ein so starkes Fundament ist, wie Klebstoff, was das Ganze so ein Stück weit zusammenhält. Trotzdem fahren wir fort mit den Themen, das waren die Quartalszahlen. Wir kommen zu den AirPods 3. Die sind im Rausch. Oder was soll das bedeuten?
Ja, die rauschen sich ein zurecht bei einigen Nutzern. In der Redaktion übrigens auch. Viele Nutzer beobachten oder besser hören bei den AirPods Pro 3 Rauschgeräusche, so eine Art White Noise, verschieden ausgeprägt, je nachdem. Mal auf beiden AirPods, mal einseitig, mal lauter, mal leiser. Einige sprechen da irgendwie in Schilderungen auf Reddit von so einer Art Meeresbrise oder Regengeräuschen oder so etwas. Und in der Redaktion der Fabian hat das auch, der kann das auch beobachten an seinen AirPods. Und Apple hat da, also es ist wohl auch offenbar so, dass es nur periodisch ist. Einige Erfahrungsberichte sprechen davon, dass das dann nach einem Tag wieder verschwunden ist. Apple hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Es ist, ach so, es ist dann, wenn der ANC aktiv ist. Ja, also gute Rauschgeräusche hat man ja häufiger bei, wenn ANC läuft. Aber Apple war da ja eigentlich bis jetzt immer vorbildlich, dass da kaum was da ist. Von daher ist das wohl irgendwas, da wird man vielleicht noch was von hören, wenn die kritische Masse der betroffenen Nutzer zu viel Lärm macht.
Ja, es würde mich doch mal interessieren, das im Vergleich zu hören, denn meine AirPods 3, also nicht die Pro, sondern die ohne Silikonaufsatz, die rauschen schon ziemlich hörbar. Und das ist, wenn ich als AirPods Max Nutzer, dann als ich sozusagen dieses ANC verglichen habe, Logisch kann man jetzt erstmal von der Qualität nicht vergleichen, aber das ist mir als erstes aufgefallen, dass du doch ein ganz klar hörbares Rauschen hast. Und das kenne ich eigentlich sonst nur von, also in der Lautstärke von so alten Beats-Kopfhörern, die, wo das ANC, naja, mehr schlecht als recht funktioniert hat und die ein wirklich extremes Rauschen auf die Ohren gegeben haben. Aber das nehme ich jetzt erstmal so hin, weil ich finde, dass der Rest für Nicht-In-Ear-Kopfhörer so verdammt gut ist bei den normalen. Bei den Pros wundert mich das. Also vielleicht, weiß ich, müsste ich das mal vergleichen.
Ja, es ist wohl auch nicht bei allen, sonst wäre das, wäre der...
Das finde ich ja interessant, ja.
Muss so ein chargenabhängiges Produktionsproblem irgendwie sein.
Allerdings bei sowas finde ich gerade, wenn es jetzt, es ist ja kein irgendwie wirklich Meeresrauschen, hoffe ich zumindest, dann kann man da schon auch mit Fug und Recht sagen, nicht jeder hört.
Ja, klar.
Das ist so ein White Noise, da müssen die Ohren auch noch entsprechend gut sein. Es geht ums Alter und so weiter. Nicht jeder hört und es macht durchaus Sinn, dass sowas nicht bei allen dann auftritt.
Ja, gut.
Das müsste man wahrscheinlich mal unabhängig testen.
Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich habe weder die AirPods 3 noch die AirPods Pro 3. Aber auch das, wir werden, wenn Apple da ein Follow-up zugibt, dann kommt das Follow-up dazu hier. Ihr könnt ja mal, habt ihr das auch? Sind unter euch AirPods Pro 3 Käufer, bei denen es auch rauscht?
Ah, stimmt.
Dann gerne melden und berichten.
Weiter geht's im Skript. Wir haben zwar kein Skript, aber
ja,
Überleitung muss stimmen. Die OLED-iPads, die kommen in 2 Jahren. Eigentlich kommen sie schon seit 10 Jahren in 2 Jahren,
ja,
aber
ja.
Jetzt wirklich, oder wie?
Ja, ja. Bloomberg, Mark Gurman. Also es gibt einen theoretischen oder gerüchtetechnischen Fahrplan für OLED-iPads. Interessanterweise soll das iPad Mini den Anfang machen und dann in 2 Jahren das iPad Air ein OLED-Display bekommen. Tja, das iPad Mini, das lange unterschätzte, ewig unterschätzte iPad Mini, das man ewig totgesagt hat und das irgendwie jetzt bei Innovationen teilweise vorangeht. Das iPad Mini soll nämlich nicht nur zuerst das OLED-Display bekommen, sondern auch zuerst wasserdicht werden.
Ja, ja, das fand ich spannend.
Richtig wasserdicht. Also ich meine, die iPhones sind schon lange wasserdicht und die meisten Smartphones auch. Da macht man das mit ganz viel Kleber zu. Beim iPad soll das so gelöst sein, dass die Lautsprecher irgendwie durch Vibrationen, also keine Lautsprecheröffnungen sollen mehr da sein, sondern durch Vibrationen soll der Schall irgendwie transportiert werden. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das umgesetzt werden soll oder auch nicht, wie das klingt. Also ja, vermutlich geht es nur, weil der Resonanzkörper größer ist bei einem Tablet. Aber das wird man auf jeden Fall, also wenn das dann da am Start ist, wird man sich sicherlich sofort hinsetzen wollen und den Sound gucken. Apple hat da eine recht hohe Fallhöhe, denn nicht nur die iPhone-Lautsprecher sind in dem Vergleich ziemlich gut, sondern die iPad-Lautsprecher auch. Und einen Rückschritt wird man schwer vermitteln können. Man muss es also so lösen, dass es wirklich überzeugt.
Apropos Wasserdichtigkeit außerhalb des iPhones. Ich hatte jetzt im Bekanntenkreis, ihr meint, ich erfinde diese Leute, die im Bekanntenkreis alles Mögliche machen, aber nein, das sind real Stories. Diese Woche einen Fall, eine halbe Wasserflasche in die Tastatur des MacBooks gegossen, war dann innerhalb weniger Stunden völlig kaputt.
Ja.
Und ich dachte mir, also es ist erstmal völlig klar und nichts Besonderes.
Ich weiß nicht, ich mache das jetzt nicht jeden Tag unbedingt. Also
nichts Besonderes, nicht überraschen, dass das MacBook nicht aushält, so meine ich. Aber ich dachte mir dann eigentlich, wieso sind diese Dinger nicht wasserdicht? Habe dann ein bisschen nachgedacht und so, ja klar, Tastatur ist schon komplex, das wasserdicht zu machen, aber gerade bei einem MacBook Pro, wo du doch ja mittlerweile Function über Form hast, irgendwie, oder ist das so schwer bei einem MacBook dann hinzubekommen mit den Lüftungsschlitzen und so? Gibt es wasserdichte Notebooks?
Ja.
Habe ich da irgendwie nie mit befasst.
Ja, also ganz, ganz bekannt. Also, viele werden sich wahrscheinlich jetzt sofort das vor Augen haben. Es gab auch damals Videos davon, soweit ich weiß, relativ viele Demonstrationen. Dieses berühmte wasserfeste ThinkPad von IBM, wo man Kaffee reinkippen konnte und das ist an der Seite rausgelaufen, weil es nämlich so Ableitungen hatte. Aber das ist etwas bei, also dieser Ansatz wird bei heutigen Notebooks generell nicht gehen. Dafür sind die einfach zu flach. Da kann man das nicht an der Seite rausleiten. Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich kann man bestimmt Notebooks wasserdicht machen. Es gibt ja auch welche. Toughbooks beispielsweise sind wasserdicht, die sind stoßgesichert und so weiter. Es gibt auch noch ein paar andere Modelle. Aber es ist einfach die Nachfrage nicht so da. Du hast halt andere Sachen, die man halt, also die Lüftung muss auf eine andere Weise, das ist sicherlich nicht zu schwierig zu machen, aber bei Smartphones ist mittlerweile so der allgemeine Erwartungshaltung, das muss Spritzwasser mindestens abkönnen. Eigentlich muss man es auch mal in die Wanne fallen lassen können und das darf dann nicht sofort kaputt sein. Bei Notebooks hat sich diese Erwartungshaltung des Verbrauchers noch nicht so herausgebildet und also gibt es auch diese Modelle nicht unbedingt als Regelausstattung.
Ja. Ja, also, ich meine, du wirst da schon recht haben. Das Einzige, was dir wirklich passieren kann, ist im Grunde Wasser oder Kaffee neben das Gerät, das da irgendwie drüber gekippt wird.
Ja, das hatte ich ja auch mal.
Das kommt ja schon vor. Aber dann in rauen Mengen nicht.
Ich habe das sogar zweimal gemacht.
Überlebt es das Teil nicht.
Ich habe tatsächlich zweimal war Kaffee. Einmal war es Kaffee, so ein Eiskaffee, habe ich mir in mein MacBook,
Kann mich erinnern.
Und das andere Mal ist mir eine Cocktailmische in mein Netbook gekippt. Ah, das war auch was. Dann habe ich dann irgendwie versucht, das noch trocken zu wischen.
Aber
und dann habe ich kaputt. Das spannenderweise, das MacBook hat den Kaffee überhaupt nicht überlebt. Das war völlig tot. Das Netbook, was 300 Euro gekostet hat, Samsung Netbook, war mit dem Cocktail, der da reingelaufen ist, nicht tot. Allerdings habe ich ihm trotzdem übel mitgespielt, weil ich habe danach versucht, das trocken zu föhnen. Dadurch ist die Tastatur geschmolzen. Ja gut, ich meine, ich hatte auch selbst schon ein paar andere Cocktails getrunken, die ich nicht ausgekippt hatte. Da war dann natürlich, da war das schwierig alles.
Was eine Story. Wieso hast du dich hier nie zum Besten gegeben? Ja, das ist aber wirklich so ein Klassiker. Also das kommt sogar bei ChatGPT, weil ich habe das dann für den Kollegen auch gecheckt. Gibt es irgendwie Tipps, Reis, Föhn oder so? Und das kommt sogar als einer der Tipps. Ja, nicht föhnen. Ja, das macht das Ding kaputt und auch die Komponenten drin. Gut, also ist das dazu. Das iPad Mini, also wasserdicht ab 2027. Ich kann es ehrlich gesagt auch bei den iPads nicht so nachvollziehen, jetzt die Notwendigkeit und den unter Anführungszeichen Use Case in der Wanne. Ja, ich weiß nicht, ich nehme nie ein Bad, aber wenn, dann ist vielleicht so ein iPad da natürlich angenehmer als ein iPhone.
Also, aber ja. Nee, eher
also
mehr.
Also Spritzwasser und so draußen, wenn es ein bisschen regnet oder so, das hält es ja aus.
Also eher Strand. Strand ist so ein Thema oder Pool, iPad am Pool. Wobei ich auch sagen muss, dass mit der Wasserfestigkeit ist eh so eine Sache. Der Kindle Reader wird schon seit Ewigkeiten als total absolut waterproof irgendwie beworben und so weiter. Und es ist krass gelogen. Ich hatte das ja mal mit meiner damaligen Freundin mit am Meer und wir hatten das im Wasser, weil wir es nicht auf der Liegefläche lassen wollten, haben wir alles uns mit ins Wasser genommen, in so einem schwimmfähigen Bag. Und der ist im Grunde gar nicht, also da ist nur so ein bisschen Wasser reingekommen. Und was man halt ganz klar wissen muss, diese ganzen Sachen sind überhaupt nicht salzwasserfest. Also das heißt, es ist völlig korrodiert und war danach kaputt, trotzdem.
Wie ist das eigentlich beim iPhone? Salzwasser, schon schwierig, oder?
Ja.
Wobei es dann wieder so Werbespots gibt, wo so Taucher unser Wasservideos machen mit dem iPhone.
Würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Die Apple Watch ist ja. Aber die Apple Watch hat eben auch, ich weiß nicht, wenn ich beim nächsten Tauchurlaub unterwegs bin, noch irgendwo ein Wegwerf-iPhone habe, dann werde ich das für euch in Erfahrung bringen, wie sehr es Salzwasser geschützt ist.
ChatGPT sagt, nein, iPhones sind nicht salzwasserdicht. Apple schreibt ausdrücklich auf der Webseite, Flüssigkeitsschäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Ja, klar.
Das ist klar.
Das ist logisch. Salzwasser ist ja doch aggressiv, bla bla. Ja,
also
ja.
Allerdings, das hat man auch bei dem Kindle gesehen, der sah richtig zerfressen aus.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu iPhone-Gerüchten. Ja, wer hätte es gedacht, aber die dürfen nicht fehlen im Apfelplausch. Und zwar vielerlei. Also erstmal beginnen wir mit dem iPhone 18, oder?
Ja.
Solid-State-Buttons werden wieder aufgewärmt.
Nee, also ja. Also
damit ist wohl gemeint, dass die ganzen Buttons, die jetzt dazugekommen sind, in den letzten Jahren wieder zusammengestrichen werden.
Nein, nicht unbedingt, aber halt als Solid State, also beziehungsweise, kann man das so sagen. Also aktuell, die Knöpfe haben sich ja die letzten Jahre wirklich sprunghaft vermehrt. Ich würde mir schon vorstellen können, dass die alle da bleiben, aber eben alle als Solid State ausgeführt werden. Das ist so eine, der Leaker, ach Gott, welcher war es denn? Instant Digital, glaube ich, hat das gesagt. Zum iPhone, also zum 20-jährigen iPhone, also das wird nicht unbedingt das, welches auch immer das sein wird, ob es die 18er-Reihe sein wird, das iPhone 20 Anniversary iPhone, da soll das passieren. Offensichtlich hat man jetzt dann die technischen Herausforderungen gelöst. Die hatten ja vor Jahren schon diese Geschichte angeblich bis kurz vor der Serienreife gebracht, dann aber doch nicht gebracht, weil was weiß man bis heute nicht so genau, was da das Problem war. Es gab ja diesen einen Zulieferer, der gesagt hatte, wir sind soweit, wir haben das Bauteil, wir können da in die Massenfertigung gehen, wir haben sogar schon die Vorbuchung eines großen Kunden. Dann kam doch irgendwie nichts, warum auch immer. Jetzt soll das kommen. Und da sollen dann auch zusätzliche Modi in diese Solid-State-Buttons kommen. Also nochmal kurz zur Einordnung. Solid-State-Buttons, das ist das, was unter anderem der Home-Button bei dem iPhone 7 und 8 war. Also nichts zum Reindrücken, sondern etwas, wo man zwar das Gefühl hat, man hat ein haptisches Element gedrückt, aber es ist halt nicht wirklich gedrückt. Und die funktionieren auch nur, wenn Strom anliegt. Und vermutlich werden dann alle die Knöpfe, die es jetzt gibt, also diesen Fokus-Button, also der Action-Taste, lauter, leiser, Power und die diese Kamerasteuerung, wenn die es überhaupt noch bis dahin gibt, weil das gar auch
Camera Control.
Ja, genau, da gab es ja auch schon dieses Gerücht, dass die eh schon nächstes Jahr wieder wegfällt. Die werden dann alle dadurch realisiert, heißt es. Naja.
Mhm. Mit dem Ziel, dass Platz gespart wird?
Ich denke einfach mit dem Ziel,
doch, hoffentlich.
Ja, gut, Platz kann man sicherlich auch damit sparen, aber ich denke vor allem auch mit dem Ziel, weniger bewegliche Teile und weniger potenzielle Fehlerquellen. Und natürlich auch, man kriegt es dann doch mal leichter hin, dass Flüssigkeitsfestigkeit hergestellt wird.
Mhm. Ja, mein Power-Button, wenn ihr euch erinnern könnt, also da spitze ich natürlich meine Ohren, wenn es heißt, Fehlerquellen auszuschließen. Mein Power-Button, der hat sich gebessert.
Ah.
Und das ist natürlich jetzt so eine ganz knifflige Geschichte, denn man wird ein bisschen faul und denkt sich, naja, das wird schon. Aber es ist halt dann immer doch so dieses Problem, das schlummert und irgendwann schlimmer werden kann. Und vielleicht, wenn Apple einen schlechten Tag hat, sagt es dann, es ist meine Schuld. Also ich war noch nicht beim Apple Store, weil es halt jetzt irgendwie sich tatsächlich gebessert hat. Vielleicht war das auch irgendwas da, Gummiabdichtung oder irgendwas intern, was ein bisschen einfach nur verrutscht ist. Was aber auch bedeuten würde, Stichwort Wasserdichtigkeit, was wir da vorher hatten, dass dann alles so gegeben ist, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wenn ihr euch erinnern könnt, mein iPhone 10 habe ich ja damals unter den Wasserhahn gehalten.
Ja, ich erinnere mich lebhaft. Kleine iPhone-Malessen-Geschichten. Interessanterweise, bei mir ist Face ID am iPhone 17 Pro Max irgendwie unzuverlässig oder störrischer und launischer als die letzten Jahre. Mhm. Und zwar habe ich das Gefühl, dass dieses Modell bei den neueren, also dass dieses Gesichtsmodell bei den neueren, beim iPhone 17 Lineup irgendwie aggressiver anmodelliert oder ummodelliert wird, weil ich habe das ja häufig im Bett und ich entsperre es häufig liegend im Bett mit dem iPhone so über mich gehalten. Und das funktioniert auch wunderbar. Aber wenn ich das eine Weile die ganze Zeit nur im Bett gemacht habe Und dann stelle ich fest, dass es plötzlich dann im Sitzen oder im Stehen, also in diesem Winkel, ist es störrisch, geht mit einmal überhaupt nicht mehr und muss dann teilweise sogar den Code eingeben. Das hatte ich die letzten Jahre überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das Face ID ein bisschen strenger geworden ist und dass, wenn man, dass es sich quasi schneller auf eine bestimmte Weise, Position quasi, wie man drauf guckt, einstellt und wenn man das dann in einem anderen Setting macht, dann will er nicht. Ganz komisch.
Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe das auch von anderen jetzt so noch nicht gehört oder sonst wo gelesen. Vielleicht mit iOS 26 zusammenhängend. Ja, das kann
sein. Vielleicht ist es auch nur ein iPhone-spezifisches Ding, aber ich habe das, bevor ich mein altes dann mal zum Verkauf vorbereitet habe, verglichen und festgestellt, so, yo, beim alten super schnell, mega, beim neuen hat man teilweise echt das Gefühl, da ist so eine, ich will eigentlich nicht. Ganz blöd.
Oder es ist doch was kaputt, hardware-technisch.
Ja. Ich,
nicht ganz so.
Ja, ich bin natürlich da wie du. Ich will
früher nicht, hätte man gesagt, nicht. Wackelkontakt.
Ja. Ja. Naja.
Good old times. iPhone 18. Wir haben noch eine Sache, bevor wir zum iPhone 17e kommen. Ja, auch das steht ja angeblich in den Startlöchern. Das iPhone 18 soll eine variable Blende im Pro Max Modell bekommen.
Ja.
Ich glaube, da sind wir aber auch schnell mit unserem Kameralatein am Ende. Was das dann genau bedeutet?
Ich kann nur die Schlagworte wiedercallen. Verbesserung der Tiefenschärfe. Mhm. Also das klingt immer gut. Ich weiß auch, ich kenne so ein paar Kamera-Guys, die bei sowas immer leuchtende Augen kriegen, wenn sie sagen, Tiefenschärfe kann nie gut genug sein.
In dem Fall eine hardware-technische Variable Blende. Ja. Die gibt es ja jetzt auch schon im Porträtmodus. Kannst du einfach bearbeiten. Aber okay, das ist ja krass. Wie soll denn das gehen?
Es gibt schon andere Android-Modelle, die das haben. Von Oppo war das, glaube ich, was. Aber es ist wohl, das habe ich auch schon irgendwie mitbekommen, das ist wohl relativ schwierig umzusetzen bei Smartphones. Aber ja.
Interessant. Also wie gesagt, wir sind hier nicht technisch so drauf, dass wir euch das jetzt erklären können. Aber ich meine, was es bedeutet, das wissen wir natürlich schon, die Tiefenunschärfe, die kann dann im Grunde der Blur-Effekt, der natürliche Blur-Effekt kann in der Stärke beeinflusst werden. Und ich muss übrigens sagen, es ist ja das erste iPhone, das ich habe, das mehr als dreifach optischen Zoom hat. Die vierfach optische Tele-Linse im iPhone 17 Pro hat eine so schockierend gute, natürliches Bokeh, muss ich echt sagen. Also, dass sowas mal in einem Smartphone möglich sein wird, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Das ist wirklich krass.
Ja.
Das sieht so gut aus und fängt auch so viel Licht noch gleichzeitig ein und so. Das ist echt krass. Also, wenn es in der Richtung quasi weitergeht und man ja von diesem Porträtmodus so ein bisschen wegkommt, ich finde, der ist überhyped. Ja. Der ist einfach immer noch nicht so, es ist schon gut und so, aber es hat einfach noch ein bisschen was von so einem Sticker, finde ich. Das kannst du nicht vergleichen mit einer Spiegelreflex oder sogar anderen normalen Knipsen. Also alles, was da möglich sein wird, bin ich sehr gespannt.
Ja.
Dann kommen wir zum 17e, die Dynamic Island kommt. Ihr wisst vielleicht, im Moment quasi ist da die Notch drinnen, soweit ich weiß, ja.
16e, ja. Mhm.
Und jetzt soll die Dynamic Island kommen, also doch ein ziemlich modernes Design auf, muss man ja sagen, fast Pro-Level, wahrscheinlich mit den etwas dickeren Rändern.
Ja.
Wie man es auch beim normalen oder iPhone 15 damals hatte. ProMotion kommt aber nicht,
ja.
Also. Das wäre ja auch zu krass gewesen.
Ja, das wäre ein bisschen zu krass. Ich meine, auch da ist halt letztendlich wieder so ein bisschen so der Punkt, auch das E-Modell ist deutlich zu teuer, um das nicht zu bieten. Aber es ist irgendwie auch klar, dass wenn Apple da auch Promotion reinbringen würde, wäre das ganze Modell irgendwie sinnlos, weil dann gäbe es diese Abstufung überhaupt nicht mehr irgendwie so richtig. Also schon noch wegen der Kamera, aber ja. Ja, das ist so ein bisschen so der Leak-Stand. Es ist auch so ein, ich glaube, das ist auch ein Digital Chat Station oder Instant Digital, einer von denen hat das unlängst gesagt.
Ist aber dann schon dieses E-Modell eigentlich ein ziemlich netter Deal.
Ja, das scheint sich auch, also das scheint auch nicht zu floppen und das wird weitergeführt. Nee. Es gibt auch schon Ausblicke auf das iPhone 18e. Da sieht man halt auch, bestimmte Sachen sind am Markt vorbei entwickelt, wie das Plus-Modell damals seinerzeit, wobei das seine Fans hatte, unter den Fans von Akkulaufzeit, aber sonst auch nicht viele.
Auch das Mini.
Auch das, ja, das Mini ist so ein typisches trauriges Beispiel von etwas, das viele Leute geliebt haben und das dann irgendwann eingestellt wurde, weil es das nichts gebracht hat. Aber dass diese super...
Ich würde sagen, es haben wenige Leute geliebt, aber die haben es geliebt.
Die haben es richtig, oder? Geliebt, ja. Und die haben auch, das war eine lautstarke Minderheit. Ich weiß noch, das ging jahrelang, dass Leute gesagt haben, ich will noch ein neues Mini, ich habe die Dinger auf Vorrat gekauft.
Ja, wie bei den iPod-Touch-Modellen. Ja. Das stimmt. Aber ja, ich kann es verstehen.
Ja, aber das ist das.
Oder also, nachvollziehen.
Bei den Edge-Modellen, Samsung floppt mit seinem Samsung Galaxy S25 Edge, Apple floppt beim iPhone Air. Aber die E-Modelle, dadurch, dass sie günstig sind, ich habe jetzt auch nicht gelesen, dass die Dinger rasend verkauft werden, aber anscheinend gut genug, um schon an weiteren Generationen zu arbeiten.
Ja, wer hätte es gedacht? Die Leute mögen Dinge, die man sich noch leisten kann.
Ja.
Jetzt geht's an den Launch-Fahrplan, der auch so ein Stück weit geleakt ist. Was ist denn da so besonders dran?
Ja, man entzerrt es, man zieht es deutlich auseinander und es ist noch nicht so ganz klar, ob man das macht, weil der 20. iPhone-Geburtstag vor der Tür steht oder ob das in Zukunft Schule machen wird. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Also was soll sein? Die E-Modelle, wenig überraschend, weiter im Frühling. Das war früher mit den SE-Modellen schon so und da hat man ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Im nächsten Herbst dann das iPhone 18 Pro und im darauffolgenden Frühjahr 2027 das iPhone 18 Basismodell. Das ist interessant und wie man dazu gekommen ist, es genau so rum zu machen und nicht andersrum, das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber eine Sache ist ziemlich offensichtlich, man möchte von diesen vier Dinger gleichzeitig starten, wegkommen irgendwie, die Dinger mehr übers Jahr verteilen, dann hat man ein gleichmäßigeres Verkaufsmomentum, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, und mehr Publicity, also das sind ja schon so Sachen, die man einfach immer mitnimmt,
ja,
wenn ein neues iPhone kommt, dass man das versucht noch auszumerzen. Ja, verstehe ich. Ich meine, andere Hersteller zugegebenermaßen machen das ja seit 10 Jahren so. Da kommt irgendwie jedes Monat ein neues Modell.
Ja.
Das ist schon auch zu viel. Also dann ist es nichts mehr Besonderes mehr. Und teilweise gehen ja sogar die Flaggschiff-Modelle dann unter, dieser Hersteller.
Ja.
Also das sehe ich eigentlich als einzige Gefahr an der Stelle für Apple, dass so ein iPhone-Launch nicht mehr besonders genug ist für Provider, für die Medien und so weiter. Das ist ja definitiv noch ganz klar der Fall. Aber da müsste wahrscheinlich mehr kommen als irgendwie 2, 3 Releases im Jahr, damit das passiert.
Was noch die große Unbekannte ist, das Fold-Modell, das soll ja eigentlich, angeblich ist ja der Zeitplan so, dass das nächsten Herbst auch starten sollte. Jetzt war aber zuletzt wieder das Fragezeichen dran, weil Produktionsprobleme aufgetreten sind. Wieder mal beim Scharnier, das ja das Dreh- und Angelpunkt des Falters ist. manchmal kommen solche Sachen, ne? Auf jeden Fall, da hapert es anscheinend, deswegen ist nicht ganz klar, ob das zu halten sein wird. Naja, gut. Das Spannendste kommt zum Schluss. Irgendwie.
Ja. Apropos Schluss, ich glaube, wir sind an eben jenem.
Ja.
Das war eine sehr, sehr kompakte Ausgabe und es ist ja immer so, wenn wir es nicht ankündigen, wird es kompakt. Wenn wir ankündigen, dass es kompakt wird, dann wird es sehr lange. Deswegen haben wir das jetzt genau richtig gemacht, richtig herum gemacht. Wir können aus Gründen heute nicht viel länger aufnehmen, aber sind ja im Grunde durch. Es gab nicht mehr in diesen, wir hatten jetzt ja auch ganz viel nach iPhone-Launch und Pressemitteilungen neuer Produkte. Es geht jetzt einfach, ja. Jetzt geht es darum, die zu verkaufen für Apple. Und die neuen Gerüchte sind noch nicht so richtig gestartet. Einstweilen heißt das für uns, euch zu danken für das Zuhören, für eure Treue und ich wünsche euch jetzt noch ein ganz schönes weiteres Wochenende. Wahrscheinlich kommen wir erst am Wochenende eben online. Deswegen, ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, viele Grüße aus Wien.
Schönes Wochenende, schöne Tage. Bis in 2 Wochen. Grüße aus Bielefeld. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.